Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und die beiden betagten Herren, die begrüßen euch zu Folge 192, die da den Titel trägt The Blame Game, beziehungsweise ohne The, nur Blame Game. Und der Titel ist top aktuell, er ist just aktualisiert worden, denn eigentlich hatten wir uns auf was ganz anderes festgelegt. Aber wie es oft ist, das Ministry of Title Finding ist eher wankelmütiger Natur. Und wir schauen direkt rüber, über die große Straße, hin zum Prunkbau, in den Westflügel des Ministries. Mein lieber Thomas, begrüß dich.
Hallo Jan, hallo alle. Ja, was heißt, du feierst das jetzt so ab als große Leistung, was für ein Wahnsinns-Output das Ministry wieder hatte. Die Wahrheit ist, wir hatten ja eigentlich schon einen Titel und einen Titel und 20 auch gute Vorschläge, kann ich gleich nochmal erzählen. Aber die sind alle im Laufe der Woche ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil die sich wirklich auf das letzte Spiel bezogen. Und jetzt ist ja schon Freitag und morgen ist schon Auswärtsspiel bei RB.
Bei den Dosen.
Ja, bei den Dosen. Ja, und das war irgendwie war es eine harte Woche irgendwie, ne? Viele hatten Urlaub und kleine Auszeit und Brückentag und so. Und wir sind irgendwie nicht zu Potte gekommen.
Ja, naja, also als allererstes, die Bewunderung, ja, die du gerade bei mir festgestellt hast und die Verwunderung und Bewunderung, die ist nicht gespielt. Die ist natürlich gewachsen, ob deines in der Tat kreativen Outputs. Und zum anderen, wir sind nicht zu Potte gekommen, wir hatten einfach den Arsch voll mit Kram. So, das darf man ja auch immer nicht vergessen, da passieren ja drumherum auch noch viele Dinge und du nun ganz vorder zuletzt hast irre viel um die Ohren gehabt. Deswegen, das kann halt mal vorkommen, dass man dann erst am Freitag aufzeichnet und ich finde, solange uns die Scheichs die Auffahrt zu den Produktionsstudios des Worum-Podcasts noch nicht vergoldet haben, haben wir alles Recht, das danach auszurichten, wie es denn gerade geht. So.
Ja, sehr hübsch. Ja. Trotzdem die Kombination der Worte arschvoll und nicht zu Potte kommen. Ja, ja. Würde ich noch mal, wenn wir irgendwas schneiden würden mal, dann wäre das so ein Fall vielleicht. Aber komm, wir lassen es einfach drin. Genau. Ja, das Ding ist ja, nach dem Gladbach-Spiel kam natürlich wieder aus der besten Bubble ever, liebe Grüße an alle, kam wieder ohne Ende Titelvorschläge, die ich alle so ein bisschen arrogant abgebügelt, so, ja, schreib das mal auf, aber eigentlich habe ich schon einen. Ja. Und fand den auch ganz gut. Aber der steht jetzt einfach nicht mehr. Er ist einfach nicht mehr aktuell. Ich kann das sogar begründen. Das Ding ist, es kamen mega geile Vorschläge, die sich natürlich alle noch so ein bisschen aus dieser Wut, aus dieser emotionalen Stimmung nach dem Last-Minute-Elfer für Gladbach zum 2:2 erklärten. Ja, wir hatten hier, Thomas Knox VAR war Stichwort. Ja, da gab's, ich sag mal, viele VAR-Anten, die da vorgeschlagen wurden. Fahrarsche, Barkomode. War's das, Thomas Knox? Ja. VAR war kein Abseits, Alex Bibelbrox. Also es geht alles. Warum? Ja. Auch schön, Patelinho, ja. Unverzeihlich kam noch. Mein Lieblingsding in der VAR-Reihe und mit so einem leichten, mit so einer leichten Ohrfeige für uns auch wegen des letzten Titels, Fasolt. Stichwort Fohlen versohlen. Sehr hübscher Vorschlag. Mario B.'s Zigarette, Edwerda Geilo hat das geschickt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich fand, Dienstag war Thema VAR schon irgendwie durch.
Oder? Ja, also in der Einschätzung wäre ich bei dir. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen verunsichert ist, dass ich die Zähne beim Reden kaum auseinander bekomme, weil ich immer noch knirsche. Ja, nach diesem Erlebnis, nach dieser Erfahrung. Aber ich will das jetzt gar nicht in aller epischer Breite ausrollen, ne? Aber jetzt mal ehrlich, dieses Spiel war doch wirklich ein exemplarisches Beispiel dafür, was an dieser ja eigentlich gut gemeinten Intention, weniger Schiedsrichterfehler zu haben, immer noch komplett schiefläuft, oder? Denn auch mit dem VAR kriegst du die Subjektivität einzelner Individuen aus diesem Entscheidungsprozess nicht raus. Und das macht mich einfach fertig.
Ja, wobei, wie gesagt, und so erklärt sich dann auch der, oder es ist ein Teil der Erklärung für den aktualisierten Titel Blame Game, ja, es vielleicht auch ein bisschen zu einfach ist, nur VAR-Schelte. Ja, aber dieses Handding, muss ich sagen, ne, was uns dann ja wirklich, und da schnacken wir auch gleich nochmal drauf, was das bedeutet in der Tabelle, wie bitter das ist, diese beiden Punkte nicht geholt zu haben für Werder. Aber ich fand ja, dass man den, also es ist zumindest keine Überraschung, dass der gegeben wird, dieses Handding. Ja, muss ich sagen. Und da erklärt, und das kann ich auch noch mal eben aufklären, die Begründung, weswegen ich Anfang der Woche meinte, ich habe einen geilen Titel, Hesebe, kann ich auch noch mal sagen, welcher das war. The Handmaid Fail.
Ja, angelehnt an diese Fernsehserie, ne?
Ja, das handgemachte Scheitern. Ja, ich fand es eigentlich ganz hübsch. Man hätte auch The Handplay's Tale oder The Hand Rules Fail.
Ja,
Hätte
da.
auch alles gepasst. Aber ich fand, man muss halt schon sagen, das ist jetzt ein Handspiel, das man vielleicht eher auf diese komische Handregel schieben kann.
Also da hätte ich jetzt,
Oder?
also guck
Wie
mal, da
siehst
würde
du
ich jetzt
das?
gerne, genau, da würde ich jetzt gerne den Anker werfen, weil da möchte ich einhaken. Ich bin da total
Ja.
bei dir, ne? Das ist gemessen an dem, wie diese Saison Handspiel gepfiffen worden ist, ja,
Ja.
ist das ein Elfmeter, wo klar war, dass der gepfiffen wird, ja.
Richtig.
Und Marco Friedl sagte das auch nach dem Spiel im Interview. Er hat sofort gewusst, wenn
Ja.
das kontrolliert wird, dann gibt das einen Elfer, weil die Hand da halt da oben war, ja.
Richtig.
Aber ich finde es
Und
halt,
er ja auch, und ist ja auch direkt vom eigenen Tor ist, ja. Also
ja.
er ja praktisch einen Torschuss, so. Und auch da ist, ich glaube auch, entschuldige, dass ich da kurz reingrätsche, aber ich wollte nur kurz sagen, ne? Ich finde, das ist völlig richtig, ne? Und er wusste es sofort und halt einfach. Das liegt aber nicht daran. Also ich sag mal, auf keinem Bolzplatz der Welt gibt's dafür Elfer,
Ja,
ja?
und bis vor einem Jahr hätte es dafür auch noch keine Elfer gegeben oder bis vor 2 Jahren.
Richtig.
So, aber
Aber dieses Jahr ist es leider so und es liegt, glaube ich, eher an der Regel. Und wenn da der Schiedsrichter rausgeschickt wird, dann, ja, was soll er machen?
aber guck mal, und das meine ich, ne, das meine ich, als ich gerade gesagt habe, man kriegt die Subjektivität einzelner Individuen aus der Nummer einfach nicht raus, denn du hast praktisch eine identische Szene im Mainz-Spiel letzte Woche gehabt, wo ein Elfmeter in genau der gleichen Szene nicht gegeben worden ist, ja, weil der
Richtig.
Schiedsrichter ihn nicht pfeift und der VAR sagt, das ist keine so klare Fehlentscheidung, dass ich da reingehen muss. Ja, und
Genau.
deswegen bleibt die Entscheidung kein Elfmeter bestehen. In diesem Fall hält der VAR, der in Köln sitzt, der ja ein anderer ist als beim Mainz-Spiel, es jetzt für notwendig, den Schiedsrichter darauf hinzuweisen, dass er möglicherweise ein nach der Regel strafwürdiges Handspiel nicht gesehen hat. Ja, es bleibt aber nach wie vor die subjektive Einschätzung, klare Fehlentscheidung, demzufolge VAR hat einzugreifen. Die bleibt halt nach wie vor eine Interpretationsfrage des VAR in Köln und ist damit abhängig von den einzelnen Personen. Und damit kriegst du diese angebliche Vergleichbarkeit und diese unbestechliche Korrektur von Regelverstößen, kriegst du damit halt auch nicht hin, so wie sie es wollten. Und deswegen bin ich voll bei Ole Werner, der ja wirklich für seine Verhältnisse nach dem Spiel so krass aus dem Sattel gegangen ist und meinte, ey, schafft den Scheiß endlich ab. Schafft ihn endlich ab. Und im Übrigen auch genauso, das 1:0 von Gladbach. Ja?
Ja,
Hab ich
ganz
mich,
kurz da,
ja?
ja, ich wollte nur noch eben sagen, ne, Ole meinte ja, es sind mehr Detektive
Ja, genau.
unterwegs als Schiedsrichter. Übrigens auch noch, kann ich auch noch, Jornus Martinus, schönen Gruß, schickte als Titelvorschlag deswegen Sherlock Hohn. Ja.
Ja.
Weil war eigentlich ganz hübsch. Ja, und es stimmt genau, ne? Und es ist, wir hatten in den letzten Folgen auch zum Beispiel über diese Szene aus dem Spiel Werder Stuttgart, wo Zetti Stiller umboxt,
Ja.
ja, und es keinen Elfer gibt. Und dann eine Woche später gab es also auch genau die Geschichte, wo fängt es an? Wo fängt die Kompetenz des VARs
Genau.
an?
Genau.
Ja, so, wo fängt eine klare Fehlentscheidung an? Ne? Und das ist eben das Ding. Und vielleicht muss man sich halt auch einfach damit abfinden, mit so vielen Kameras und technischen Hilfsmitteln, so viele es da gibt und du einsetzt, es bleibt am Ende immer
Ja,
eine individuelle Entscheidung.
und guck
Und
mal,
das ist halt einfach bitter. So, und jetzt sind wir bei deiner Szene, die mich auch viel mehr aufgeregt hat.
Ja, ist das so?
Das 1:0.
Ja. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Meine etwas provokant gestellte Zwischenfrage, ist das so? Ist ehrlicherweise eine Sache, wo wir wahrscheinlich doch in eine Richtung schießen, aber ich will dazu noch einen Halbsatz sagen im Nachgange, denn erstens, die Sportschau zieht die Linie und macht das auch optisch ganz schön, indem sie halt den Abseitsbereich einschraffieren, die Abseitslinie dick ziehen. Man sieht, dass Hacks Fuß auf dieser Linie steht, während die Linie Veljkovics Fußspitze berührt. Also darlegt im Moment oder in dem Moment, wo die Linie gezogen worden ist, wo das Bild eingefroren worden ist, steht Hack hauchdünn im Abseits. Ja.
Ja.
Jetzt gibt's natürlich die Diskussion, und da ich hab's relativ emotional auch mit dem Podcast-Account bei X gepostet, und sofort kam die Gladbach-Trolle aus ihren Höhlen und haben gesagt, man sieht ja den Moment der Ballabgabe überhaupt nicht. Ja,
als wenn es hackt.
Ja, genau. Als wenn die Sportschau eine Linie zieht, ja, und sich keine Mühe gibt, die Linie zu ziehen während des Zeitpunkts der Ballabgabe. Aber das nur am Rande, und dann kommen wir genau an den Punkt, den du auch gerade gesagt hast, ne? In der dynamischen Bewegung kannst du ein Bild nicht so schnell einfrieren, dass du exakt den Moment der Ballabgabe auf die Sekunde genau bestimmen oder auf die Hundertstel Sekunde genau bestimmen kannst. Ja? Mhm. Podcast 50 plus 2, die haben dazu einen ganz interessanten Take gemacht. Momentan wird gefilmt in, weiß ich nicht, 30 Frames pro Sekunde. Also 30 Bilder in einer Sekunde. Ja,
ja, die Standbilder.
Die Standbilder, sind das sozusagen. Genau.
Ja. Ne? Ja.
Und wenn du da wirst du 4-5 Bilder haben, die so aussehen, als wenn der Ball just dort gerade den Fuß des Passgebers verlässt. Ja. Und in diesen 5 Bildern wird sich die Position von Hack von nicht abseits in abseits bewegen. Hundertprozentig. So, und da kommt es dann immer darauf an, welchen Frame du triffst. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, ja, in dem Standbild, und das ist ja genau die Entscheidungsgrundlage für VAR-Entscheidungen in der Vergangenheit gewesen, ja.
Dafür gibt's den ja.
Genau,
ja?
Dafür gibt's den ja, ja. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, nach meinem Empfinden, ja, sozialisiert mit Abseits-Fehlentscheidungen der 80er, 90er und Nullerjahre, ja, möchte ich dieses Tor nicht weggepfiffen bekommen. Weil das ist einfach, wenn du dir das 5 Minuten per Video angucken musst und hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück springen musst, im Zweifel für den Angreifer, das ist früher nie gepfiffen worden. Und das hat diese Szene auch niemals Diskussion gegeben. Weil das sieht im Fernsehen einfach aus wie gleiche Höhe.
Ja, ja, es ist klassische gleiche, obwohl ich dachte im Spiel während der Szene live, dachte ich sofort Abseits.
Ja, und wir im Stadion.
Tor kann nicht zählen, Abseits.
Und wir im Stadion haben überhaupt nicht gecheckt, dass es überhaupt um Abseits ging. Gut, wir saßen auch in einem scheiß Winkel zu der Szene.
Ja, aber ich guck gerade mal, aus deiner Perspektive ist das auch wirklich extrem schwer zu sehen, ne?
Ist es auch, aber so ging es halt im halben Stadion. Also es ging erst ein Raunen durch die Menge, als sie nicht sofort angestoßen haben. Weil es kommt dann ja auch nicht sofort, dass das Emblem auf der Anzeigetafel VAR-checked ist, sondern man sieht halt nur, die fangen nicht an weiterzuspielen und dann fängst du an zu murmeln so. Hä, checken die das jetzt doch nochmal? Aha, okay, aha, war wohl irgendwas. So.
Ja, so, und da sieht man dann eigentlich, ich weiß, ich verstehe deine Argumentation mit den Frames, aber es ist ja, also genauer kann man es ja gar nicht machen als mit diesen Frames so. Und da war die in der Sportschau-Linie war der Fuß drüber. Sport 1 hat eine eigene Linie, so eine rote Linie gezogen.
Ja.
Da war Hack auch abseits mit einem Fuß. Ja. Und im Kommentar hieß es dann aber, na ja, aber es ist eine Millimeter, es ist ja wirklich knapp. Wo man denkt, zieht doch die Linie nicht ihr. Also was soll das?
Die Sky-Linie war geil. Hast du die gesehen?
Nee.
Die Sky-Linie war ein Traum. Die Sky-Linie war angelegt an Hacks Fuß. Also hatte keinen Berührungspunkt zu Hacks Fuß und war aber noch weiter weg von Veljkovics Fuß, aber Sky hat das hergenommen als Argument für keinen Abseits. Wo ich dachte so, hä? Und das ZDF auch geil. Das ZDF im Sportstudio hat in der Zusammenfassung, Werder war eines von den ferner liefen Spielen, also wo der Bericht dann im Sportstudio auch nur 2 Minuten dauert. Und die haben es einfach abgetan mit ein perfekt getimter Pass. 1:0 Gladbach. Und ich saß vorm Fernseher und ich so, wie bitte? Nun gut, lange Rede. Ja, nicht großartig drüber aufregen. Es sind für mich zwei wirklich gute Beispiele dafür, dass eben auch der VAR mitnichten mehr Gerechtigkeit und mehr unbestechliche Entscheidungen hervorbringt.
Ja gut, okay. Ich sag mal, wenn man es dann nur Linienrichter und Schiedsrichter überlässt, dann hat man natürlich dann häufig mal so Szenen wie gestern bei Bayern gegen Real. Sagen. Aber das ist ein anderes Thema, wo wir auch nochmal unter dem Hashtag Blame Game, ja, wo ich auch noch einen kleinen Rant vorbereitet habe.
Ja, schön, ich freue mich.
Ja, wo ich richtig wütend bin. Ja, aber gut, okay. Aber schließen wir Werder Gladbach ab, ey, bitter. Ja. Ja, aber wenn wir die Folge schon Blame Game nennen, dann ist natürlich Fußballmafia DFB schuld, ja. Das ist klar. Ja, wenn man dann sieht, wie die anderen gespielt haben, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie wichtig das für Borussia Mönchengladbach war.
Ja, allerdings.
Diesen Punkt zu holen. Ja. Ja, die haben ja ein besseres Torverhältnis als alle anderen da unten im Abstiegskampf. Ja. Aber ohne diesen einen Punkt wären es halt auch nur 2 Punkte Vorsprung gewesen. Dann hätte ihnen das überhaupt nichts gebracht. Ja. Jetzt ist es ein Extrapunkt durch diesen Elfer. Ne? Und ja. Bitter, bitter. Vielleicht können wir noch ganz kurz, was auch zur Wahrheit dazugehört, Gladbach hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, ja. Muss man sagen. Also Seoane hat wirklich ein super Rezept gefunden, um diese super Aufteilung, die wir da hatten, ne, mit Dominanz im Zentrum gegen Augsburg und sogar gegen Stuttgart, hat uns da erstmal ganz schön ratlos aussehen lassen, ja. Mit der Raumaufteilung. Ja. Kone spielte nicht auf der 6 oder so, sondern spielte fast ja relativ weit links vorne, ja. Und ist immer hinter Weiser in die Räume reingegangen. Ja, Rocco Reitz, richtig gute Partie gemacht, weil, also es hat ja wirklich, es hat ja eine halbe Stunde gedauert und ein Gegentor musste erst passieren, bis wir richtig ins Spiel reingekommen sind. Wie das 1:0 fällt, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Klar, abseits, bla bla bla, aber das ist natürlich, da ist Friedel 1-1 bei einem langen Ball im Mittelkreis, ja. Und wehrt ihn irgendwie unglücklich zur Seite ab und das komplette Zentrum ist nicht besetzt.
Ja,
und also klar, es ist ein Fehler von Friedel, aber das war ein gutes Beispiel dafür, wie gut die Raumaufteilung von Gladbach war und wie schnell sie dann umgeschaltet haben. Das war schon, muss man sagen, war schon überraschend stark.
Ja, und Reitz schaltet da geil, ne? Reitz spielt den Pass auf Hack, ne?
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja. Also fand ich auch, Weigel und Reitz da im Zentrum haben uns wirklich Stress gemacht, aber umso bemerkenswerter fand ich, wie ohne direkten Anlass Gladbach auf einmal einbricht. Also unerklärlich, dass die auf einmal so passiv werden. Also ja, gut. In der ersten Halbzeit.
Ja. Aber halt nach der Führung, ne? Ja. Also ich glaube, das kann man schon erklären. Ich glaube, das war halt einfach eine richtig schlechte Idee von Seoane. Ja, aber das sah ja schon so aus, dass es die Ansage gab, so und jetzt spielen wir weniger Risiko. Weil das hat natürlich viel mit Risiko zu tun, auch wie Gladbach angefangen hat. Ne? So, wenn wir dahinter die Pressingkette kommen und wir in Führung gehen, dann haben die natürlich ein Problem und es ist halt auch sehr laufintensiv. Und nach der Führung könnte ich mir schon vorstellen, dass es die Ansage von Seoane gab, Leute jetzt erstmal ruhig hinten reinstellen, stabil, bloß kein Gegentor. Ja. Und Werder wurde stärker. Werder hat ja auch ein bisschen verschoben, ja, genau. Muss man sagen. Ne? Also man hat gesehen, dass Weiser ja wirklich also fast schon hängende Spitze gespielt hat und Leo Bittencourt so ein bisschen auf halb rechts rausgerückt ist und ihm den Rücken freigehalten hat. Ne? Und sie sehr viel über diese Seite dann angegriffen haben und so, glaube ich, haben sie ja auch das Tor rausgespielt. Ja. Das Erste dann, das ging ja auch über die Seite. So, und ich glaube, das sind schon zwei Gründe, wie man das so ein bisschen erklären kann. Werder wurde stärker, hat taktisch reagiert und Seoane hat wahrscheinlich gesagt, so und jetzt erstmal Beton anrühren.
Ja, aber wundert mich halt, weil sie halt eben wirklich ja in den ersten 20 Minuten komplette Spielkontrolle hatten und Werder auch nicht gefährlich geworden ist. Ja, und wenn du...
Ja gut, aber du gehst natürlich Risiko damit, ne?
Als Gladbach. Naja, wie viel Risiko gehst du, wenn dein Gegner keine einzige gefährliche Torszene hat? Also das frage ich mich halt, weißt du?
Weil, ja, okay,
weil
aber
wir,
ich meine
keinen,
nur,
keinen
ne,
Bild
wenn
davon
du,
haben.
ja, aber wenn du nach 25 Minuten immer noch so ein Pressing spielst, dann, ne, dann stellt sich Werder irgendwann drauf ein und findet dann auch den Raum im Rücken dieser Pressing-Reihe. Ne? Und ich glaube, das wollten sie vermeiden einfach, ne? Dass
Ja.
sie uns Räume geben. Egal, es war halt einfach eine falsche Entscheidung von sie.
Ja,
Ne,
ja.
nehmen wir.
Ja.
Und wir haben halt Torjäger Nick Woltemade.
Oh Gott, ja. Ja,
ja.
Der beide Tore ja, also wirklich beide Tore so macht, als hätte er nie was anderes gemacht, ne?
Ist ja, Digga, erstens, er trifft doppelt und dann auch noch eins mit Kopf. Das ist nicht mehr mein Nick Woltemade.
Ja, ich wollte sagen, das macht er doch alles nur, um den Worum Podcast zu trollen.
Also er macht, ey, aber dieses,
ja. Er macht das erste Tor, macht er super, ne? Und das ist im Übrigen auch wirklich super gemacht von Leo. Dass er da im 16er die Ruhe bewahrt und ihn sieht, ne? Übrigens, hast du die Lobeshymne von Ole Werner auf Leo Bittencourt gehört die Woche? Den Artikel gelesen? Ist schon viel Richtiges dabei, ne? Was nichts daran ändert, dass ich manchmal die Passentscheidungen von Leo Bittencourt immer noch verfluche. Aber gut, ich
ja,
will,
aber er hat ein super Spiel gemacht. Er hat das Tor vorbereitet, ne? Übrigens, was man auch noch erwähnen muss, der Ball war schon weg vorne auf dem Flügel. Weiser holt den zurück.
Ja.
Ne, auch das gehört zur Entstehungsgeschichte dieses Tores dazu. Ne, und Woltemade, ja, wie gesagt, das ist, wir mussten halt auch schauen, dass wir einen Weg finden, flach in den 16er zu kommen. Ne? Wir haben ja ohne Ende geflankt in der ersten Halbzeit. Also wir sind dann ja über die rechte Seite, haben wir dann ja Gladbach hinten reingedrückt, und so. Und es flog ja Flanke um Flanke rein, aber ja, für wen?
Ja, genau das, für ne? wen?
So.
Ja, ist wirklich so.
So, und da mussten wir dann halt einen Weg finden und dann kam der Ball einmal flach, ja, und wie gesagt, da war auch diese Verlagerung, dass Leo dann die Seite da, dass wir da dann überlagert haben, ne, das hat schon viel mit Bittencourt zu tun, auch wie er dann, es war, glaube ich, auch Teil der Lobeshymne von Werner, ne, wie er dann Ecken und Freistöße rausholt und sich einfach schlau bewegt, ne.
Ja.
Und das hat dann schon einen Unterschied gemacht. Und das Tor wollte mal der, ey, dieses Glück in seinen Augen, wirklich. Ja. Also wie als
vor
Anton Dreiber und ein großes Eis gekriegt hat, ey, die Augen, wirklich, die strahlten so. Habe ich mich echt für ihn gefreut, auch wenn der Ball vermutlich niemals reingegangen wäre, wenn der nicht abgefälscht gewesen wäre. Aber fuck, ey, hat er jetzt auch mal verdient nach 80 Torschüssen.
Ja.
Und
umso beeindruckender macht er den zweiten, ne? Weil das sieht so aus, als hätte er wirklich nie was anderes gemacht. Ne? Perfektes Kopfballtiming, richtig wuchtiger Kopfball, kein Gegnerdruck, aber trotzdem, Technik ist gut.
Aber hast du jemals einen so großen Spieler in der Geschichte der Bundesliga so frei in einem gegnerischen Strafraum gesehen?
Nö.
Das ist ja
in der Geschichte der Bundesliga.
In aber der Geschichte der Menschheit.
Ne?
Ja, ich glaube wirklich. Also der ist ja, also der steht irgendwie 14 Meter vom Tor und ist ganz alleine.
Ja.
Bis er in den Fünfer reinspringt, hat, also, ne, als hätte er so eine Blase um sich rum, wo er nicht berührt werden da, also Hammer, also okay, aber.
Nehmen wir
und hat er sich auch verdient und scheinbar kann er köpfen. Jetzt muss er das im nächsten Spiel noch ein zweites Mal machen.
Ja, bitte.
Ja,
bitte. Ja. Also, Woltemade hat mir ohnehin wieder wirklich gut gefallen. Ne? Ist eh Matchwinner gewesen. Es ist dann leider auch so, dass eben genau solche Spiele mich dann wirklich nochmal doppelt laut aufjaulen lassen, dass der jetzt dann auch ablösefrei geht. So, weil ich glaube, das sind so Spiele, wo er dann auch trifft, wo er dann auch effektiv ist, wo du halt siehst, was der mit der relativ kleinen Stellschraube von Konstanz und Knotenplatzen, was der für einen Mehrwert auch für so ein Team sein kann, ne?
Ja, leider können wir das dem VfB Stuttgart, obwohl offiziell bestätigt ist es immer noch nicht, aber ja auch nicht dementiert, das wird wohl in Hashtag VfB-Bettwäsche früher. Leider können wir das Stuttgart nicht in Rechnung stellen, dass wir ihn jetzt haben wir ihm auch noch zu seinen ersten Toren verholfen, also der kriegt wirklich ein perfektes, ablösefreies Spielerpaket, das da jetzt zum VfB geht. Dafür kommt Kohle aus Dortmund, das ist gut.
Ja, das stimmt. Ne? Ein Teil einer wirklich unfassbaren Fußballwoche. Aber wenn mich mein Kurzzeitgedächtnis nicht trügt, musst du mal eben kurz eine Pause machen, weil du eine Konferenz hast, richtig?
Ich habe jetzt eine Konferenz.
Deswegen schmeiße ich die Handorgel an, aus der die Jeopardy-Melodie ertönt. Und wenn ich langsam drehe, dann ist der Song genau so lange, wie deine Konferenz dauert.
Ach, das ist alles so perfekt. Als hätten wir es vorbereitet.
Als hätten wir es vorbereitet. Ja, bis gleich. Ciao.
Jo, mein Lieber, sorry für die Unterbrechung. Dafür habe ich noch gar nicht gejammert. Ich glaube, eine gute, knappe halbe Stunde haben wir schon. Und ich wollte ja eigentlich noch erzählen. Ne? Ich habe gestern zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder Fußball gespielt. Ne? In so einem Käfig, ne? gegen so Jungs, die war, also, ich sag mal, könnten meine Söhne sein. Und jetzt, so einen Tag später, ne, jetzt so fast 24 Stunden später, merke ich, wie langsam die Oberschenkel übersäuern.
Oh.
Jetzt so. Kennst du?
Also kenne ich nicht, weil im Gegensatz zu dir kenne ich meinen Körper gut genug, um zu wissen, tu das nicht, Jan.
Ach so, das ist die Strategie, du spielst gar nicht erst.
Ja, genau, okay. Richtig.
Dachte, hättest du mir jetzt auch erzählen können, dass deine Oberschenkel aus Stahlseilen sind oder so, die Muskeln. Ja. Aber das hätte dir auch keiner geglaubt. Ey, und dann bin ich eben hier mit meinem übersäuerten Oberschenkel nochmal durch die Redaktion. Ich hatte ja eine kleine Konferenz eben. Ja. Und bin nochmal an der Titelseite der Bild vorbei. Ja. Und da kam es mir nochmal hoch. Da müssen wir nämlich echt nochmal drüber. Weil das war das absolute Lowlight dieser ansonsten ja geilen Fußballwoche, muss man sagen. Ey, du hast auch alles geguckt, oder?
Ja, ja, klar. Und ich wollte auch gerade sagen, die Fußballwoche war doch mega. Aber ich habe so im Gefühl, dass du, weil ich habe es noch nicht gesehen, dass du dass du jetzt den allgemeinen Downer in die Runde werfen wirst.
Das ist in die Bild-Zeitung. Es geht natürlich das Bayern aus.
Ja.
Ne? So bei Real Madrid und so. Alles andere ist ja super gelaufen. Ne? Also Leverkusen kann ja nicht verlieren, scheinbar.
Ja,
ne? Also
das war wirklich wieder so geil, ey.
Und man hätte wieder drauf wetten können. Ja, ich meine, hat da irgendjemand dran gezweifelt? Ich glaube nicht.
Das weißt du doch vielleicht, oder vielleicht weiß das jemand aus der Bubble, hat das eigentlich Einfluss auf die Quoten? Also ist die Quote, keine Ahnung, in der 90. Leverkusen macht noch den Ausgleich, ist die mittlerweile schlechter bei Leverkusen als beispielsweise bei Bayern oder Dortmund?
Also wenn der Tipico-Algorithmus nicht alles falsch macht, dann sollte das so sein.
Sollte das so sein, ne?
Also ich weiß ja nicht genau, aber klar, wenn angenommen Leverkusen hätte 2-0 geführt und du hättest gesagt, es geht noch unentschieden aus, dann hättest du für einen Euro wahrscheinlich 50 gekriegt oder so. Und so vielleicht 1,70 zurück, weil ja eh klar ist.
Ja, aber genau. Ne? Ja, das ist wirklich, also wirklich bemerkenswert, ne? Das ist ja mittlerweile sogar schon so, ich glaube, für RTL haben es gestern kommentiert, Robbie Hunke.
Ja.
Und Ansgar Brinkmann.
Ja.
Ne? Mhm. Und die haben 10 Minuten vor Schluss haben die schon angefangen zu schwadronieren. Das geht hier doch nicht verloren. Die holen das noch. Ja. Und als dann wirklich Stankovic in der 96. Stanisic in der 96. wirklich zu diesem Flügellauf ansetzt, habe ich auch gedacht so, oh, jetzt komm, ey. So geil.
Und wie geil er ihn noch austanzt, ne? Und selbst da als Verteidiger, selbst da noch er den Kopf oben hat, die Ruhe hat und es einfach geil zu Ende macht, ne? Okay, das andere war dann natürlich, das Eigentor war natürlich ein bisschen glücklich, ne? Dass sie überhaupt noch rangekommen sind, aber sie hätten es auch so bestimmt noch irgendwie geschafft.
Ja, wie viel die liegen gelassen haben, ne? Ey.
Ja, ja, und jetzt guck mal, ey, vom ewigen Vizemeister, jetzt sind es noch zwei Endspielsiege zu Trippelkusen, ey. Ja. Unfassbar. Ja. Ne, und aber man merkte schon, also ich glaube, Xabi Alonso so viel Schiss zu verlieren, Schiss in Anführungszeichen, wie gestern hatte er, glaube ich, noch nicht, denn er hat ja Würz gebracht und ey, der konnte, also der ist ja so gelaufen wie ich ab in 2 Stunden mit den, weil der konnte ja gar nicht mehr sprinten, das sah ja aus wie Naby Keita.
Auf rohen Eiern. Ja. Bloß nicht durchreißen lassen, den Muskel.
Ja, und trotzdem kommt der rein und kann keinen einzigen Sprint ansetzen, ist auch an keinem Tor, glaube ich, so richtig beteiligt. Ja. Aber das reicht, um halb Rom Schiss in der Büchse hat.
Ja.
Und die machen echt noch das 2-2. Ja, mega geil. Freut mich, wie gesagt, muss man Xabi Alonso, das Team und so. Und
er, aber jetzt sind wir von der Bildtitelseite. Ich will mich doch aufregen.
Genau, darum ging's ja, ne? Also Leverkusen, Dortmund, alles gut. Und ich glaube, dass, ne, dass alle denken, Leverkusen macht's ja eh noch. Das ist ja das, was man früher über Bayern München gesagt hat, ja, und wo das auch mal so war. Ja, und dieses Mojo haben die ja nun komplett verloren. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich für Leverkusen gefreut, für Dortmund gefreut, aber auch ich habe mich auch ein bisschen für Real Madrid gefreut, nicht weil es Real Madrid war. Aber so, und darum ging der Bild. Titel heute stand drauf: größter Torbetrug seit Wembley. Oh. Ja, und der Schiedsrichter klaut uns das Tor und ne, wir armen Deutschen werden immer benachteiligt. Und erstaunlich oft tauchte dabei auf die Betonung, dass es sich ja um einen polnischen Schiedsrichter gehandelt hat.
Ey,
ja.
Schmerzen, ne?
Ey, hör auf. Eberl sagte direkt nach dem Spiel, Zitat, ja, wo ich wirklich dachte, Digga, ist das Absicht? Überlegst du? Sagte er, alle wollten das deutsche Finale, nur die polnischen Schiedsrichter nicht.
Ey.
Alter. Und das ist auf so vielen Ebenen, muss ich da die Kotze wieder runterschlucken. Ja. Ja. Also erstens, das ist ja wirklich, wir kennen es aus den Nachrichten, ja. Welche Rolle spielt die Nationalität eines Schiedsrichters bei einer Fehlentscheidung, die natürlich eine Fehlentscheidung ist? Müssen wir nicht drüber reden, ja? Und darf nicht passieren, hat Tuchel, hat mein vollstes Verständnis auch für seine klare Ansage danach, dass er sagt, Alter, wir trainieren das ganze Jahr um hier Spitzenleistung und dann muss man das auch, hat er völlig recht, ja? Aber den Spin, den Eberl da reinbringt im ersten Interview, ja, das sozusagen, und es ist, darauf wollte ich hinaus, wie bei uns in den Nachrichten. Irgendwo passiert ein Mord. Ja. So. Wann meldest du die Nationalität des mutmaßlichen Mörders? Nur, wenn es für die Tat eine Rolle spielt.
Genau.
Ja. So. Also angenommen, weiß ich nicht, es wird ein Mann im Bürgeramt oder im bei der Arbeitsagentur wird oder wenn der Hintergrund ist, jemand streicht die Aufenthaltsgenehmigung von einem Asylbewerber oder so, ja, dann macht es Sinn zu erklären, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Asylbewerber aus Syrien oder Beispiel handelt, denn so, das ist, hat Einfluss auf den Tathergang. Verstehst du?
Oder nimm den Ehrenmord, ist auch ein gutes Beispiel.
Richtig, ja, oder, genau, so, das ist, dann macht man das, ja. Aber was das jetzt hier, die Nationalität, so, und dann ging es natürlich ganz Übrigen, schnell.
Entschuldige, Thomas, da kitzelt mich jetzt nur gerade meine Berufsethik. Der Ehrenmord ist im Übrigen auch Euphemismus ohne Ende. Es geht nur darum, eine Tat zu beschreiben, die einen charakteristischen Hintergrund hat, in diesem Falle eben einen Kulturkreis, dem andere moralische Sitten und Werte gelten, als das bei uns der Fall ist, wo das landläufig als Ehrenmord beschrieben ist, was im Grunde genommen ein schlimmer Begriff ist, nur um das klarzustellen, da will ich mir nichts vorwerfen lassen müssen. Entschuldige.
So ist es. Ja, es ist halt, und es spielt halt andersrum genauso eine Rolle, wenn irgendwo gezielt Ausländer verprügelt werden und es stellt sich raus, ne, es ist eine politische, so, dann spielt es natürlich eine Rolle.
Ja.
Ja, aber wir meinen dasselbe und in diesem Fall ist es völlig Banane.
Ja, vollkommen Banane.
Und es ist ein Spin, der sofort reinkam, ja, und der dann auch von diesen ganzen Rektalmedien von Bayern München als Blame Game weiter verbreitet wurde. Da war es dann, der polnische Schiedsrichter hat uns das Tor geklaut. Merkst du das Ressentiment, das da mitschwingt und wo der Spin hingeht? Ja, Bayern ist Opfer eines Klaus, und wer klaut? Natürlich der polnische Schiedsrichter, wenn das ein Däne gewesen wäre das nie gefallen, ja. So, und das ist ein Blame Game und alle machen mit, dass Flutschi Neuer das Ding eingeleitet hat, kein Wort darüber. Ohne diesen Torwartfehler. Die Aufstellung von Tuchel, kann man lange drüber diskutieren, ob es wirklich Sinn macht, Goretzka draußen zu lassen und Pavlovic, der Bundesliga-Erfahrung hat und natürlich mit Krämpfen gar nicht die Dings hat. Oder die Wechselfehler, wirklich für Wechselfehler halte. Ja. Tut mir leid, ey. Also, ne? Und ausgerechnet einen Kane rauszunehmen, der ja nur zu Bayern München gewechselt ist, damit er endlich mal einen Titel holt. Und das war seine letzte Chance. Und Musiala rauszunehmen, Choupo-Moting, tut mir leid, das sind doch Riesenfehler. Es gab eine Konterchance für Bayern, da laufen sie 3-1.
Ja,
in die gegnerische Hälfte rein und verstolpern, spielen sich den Ball in den Rücken. Also wirklich katastrophal.
Das sind doch die ganz Schlüssel. Ganz kurz mal eben. Und da reden wir überhaupt noch nicht darüber, dass Real Madrid im Moment des Pfiffes, und das ist vor dem Kopfball von Müller, ja, aufhört zu spielen und da ja nur deswegen trifft. Ja, wenn der Schiedsrichter da nicht pfeift, wenn der Schiri da nicht pfeift, spielt Real normal weiter, dann ist gar nicht gesagt, dass das Ding fällt. Ja?
Nee, weil hatte ich auch den Eindruck und habe ich ja dich als Experten, wenn der Torwart weiterspielt, der ist doch haltbar, der Ball.
Naja, und De Ligt kriegt doch auch ganz anderen Gegnerdruck, wenn die weiterspielen.
Ja.
Also,
wie gesagt, das ändert nichts daran, dass das eine absolut katastrophale ein katastrophaler Fehler war vom Schiedsrichter.
Ja. Der sich ja angeblich auf dem Feld noch entschuldigt hat dafür.
Ja, der hat sich sofort entschuldigt. Ne? Und ich kann auch verstehen, dass Tuchel da sagt, was soll ich mir jetzt von der Entschuldigung kaufen? Das ist einfach scheiße.
Ja.
Es ist scheiße.
Ja.
So, ne? Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dieses Blame Game, alles darauf zu schieben, ja, und dann auch noch mit diesem Spin, ich finde es ekelhaft.
Ekelhaft,
und es reiht sich ein in das andere, in die anderen Arschkriecher. Ich sag mal, Journalisten kann man es nicht nennen, Content-Schubser von Sky, ja, die gestern wirklich bis zum Enddarm in Markus Söder reingekrochen sind und ihm so wirklich so frage, also ihn dann so sagen, ja, ich verstehe das nicht mit Uli Hoeneß, mir war ja immer, also da sollte man doch, und das sind doch Leute, die ihn jetzt kritisieren, so, es ist so einfach, es ist so, wo man denkt so, und dann noch der größte Torbetrug seit Wembley, ich lach mich kaputt, ey, mir fallen schon 2 Pokalhalbfinale ein, mit Schwalben,
ja,
2016 Vidal, Bayern München Schwalbe, das ist Betrug, und dann 2020 Coman im Halbfinale DFB-Pokal Schwalbe. Größter Torbetrug seit Wembley, ey, geht nach Hause, ey.
Ja. Es ist wirklich.
Ey, wirklich, aber ich sage dir, dieses ganze Blame Game, ne, wird Bayern mit Sicherheit nicht dabei helfen, aus ihrer Komplettkrise, in der sie eigentlich sind, ja, da rauszukommen. Damit wird es nicht funktionieren. Wenn sie immer nur die Schuld bei anderen suchen und wir sind Opfer und alle wollten deutsche Finale, der böse Pole wollte nicht und so, immer gegen Real, da hieß es dann ja auch, eine fragwürdige Entscheidung und da wird doch Real und wirklich, Leute, so funktioniert das nicht. Wenn ihr euch nicht zumindest die Frage stellt, ob da Flutschi Neuer vielleicht einen Fehler gemacht hat oder ob es eine gute Idee war, Pavlovic zu, ne? Und dass man immer noch keinen Trainer hat, tut mir leid, solche Fragen muss man sich mal stellen. Das ist wirklich Germany in der, entschuldige für den Rant, ja, tut mir leid. Kannst du große Teile rausschneiden gerne. Aber weißt du, das ist doch Germany in a nutshell, ja?
Ja.
So, das ist doch wie Deutschland. Bayern München lebt doch wirklich in erster Linie nur noch von dem Image von früher, ja, von der Selbstgefälligkeit, immer die Geilsten zu sein und dass sie natürlich immer weiter, immer was Besonderes sind und so. Ja, nee, das ist, die Zeit ist vorbei. Andere ziehen vorbei, ja. Und es ist genauso wie in Deutschland, die denken, die Welt wird immer Diesel fahren, Made in Germany, immer das Größte und so. Dass da andere Leute mittlerweile, dass Chinesen Elektroautos bauen, die Chinesen bauen Autos, das hat vor 10 Jahren noch funktioniert, ja. Aber das ist heute nicht mehr. Und bei Bayern München genau dasselbe, ne? Und müssen sich wirklich, ich habe letzte Woche schon gesagt, ne, also wenn Rangnick lieber in Österreich bleibt, wenn einem das jetzt nicht auffällt und wenn man jetzt immer noch dieses Spiel spielt, ey, Mann oh Mann.
Ja, und ich meine, bestes Beispiel dafür ist, dass Leute wie Rummenigge und Hoeneß sich eigentlich schon längst verabschiedet haben wollten aus dem operativen Geschäft. Und du halt eben genau siehst, ja, sobald sich auch nur der Anschein zeigt, dass ihr Lebenswerk, ihr Vermächtnis beschädigt werden könnte, ja, kommen die alten Herren wieder aufs Tableau und versuchen nach Regeln zu spielen, die schon seit 10 Jahren nicht mehr gelten. Und dann passiert genau das, was jetzt passiert ist.
Ja, und sie merken gar nicht, dass sie es selber sind, die jetzt den Verein schädigen damit. Ja.
Aber um mal wieder etwas luftigere Gemütslagen hineinzubringen, und trotzdem bei Bayern zu bleiben, mein Lieblingstweet nach dem Bayern-Spiel.
Ja.
Kannst du raten, welcher das war?
Nee.
Von Felix Groß.
Hast du, ja, den, ja,
Typ, hast du den Typ gesehen? Haha.
Habe ich gesehen.
Super.
Gab's auch sofort richtig Shitstorm, ja, für, genau, ne? Das macht man nicht, das, ja, ist ein schlechter Stil, ja, und so.
Nee. Man macht es genauso.
Man macht es genauso.
Es ist wirklich, ich habe Tränen gelacht. Ja, auch wenn Felix sich danach genötigt sah, das einzuordnen und zu sagen, ich habe das gar nicht so gemeint. Ich hätte classy gefunden, wenn er einfach diesen Tweet hätte stehen lassen. Kommentare ausschalten, stehen lassen, fertig.
Hat er den denn wieder gelöscht oder was?
Das weiß ich nicht genau. Ich hab nur gesehen, dass er den nochmal genommen hat und gesagt hat, übrigens, regt euch mal alle nicht auf, das war ganz anders gemeint, bla, egal. Aber der Tweet selbst war einfach Bombe. So furztrocken. Ja. So schön.
Und ich fand's, ja, ich habe den auch gesehen, den habe ich natürlich gesehen, ja. Und wollte sogar noch den weiter reposten mit Hihi.
Ja, ja. So. Sehr genau.
Ich konnte es total nachvollziehen und auch das ist ja wieder so, blämme, der darf das nicht, darf er das nicht? Ja, ja, die gleichen Leute oder die er auslacht, die haben seinen Bruder vom Hof gejagt mit dem Spruch, ey, du bist Querpass, Toni. Ja. Ja, wir brauchen dich nicht, du bist viel zu schlecht für Bayern München. Und jetzt holt er vielleicht seinen 6. Champions League-Titel. Ja. Und also, wenn man da nicht zumindest mal ein Haha ertragen kann, dann spielt das voll in die Karte, die ich hier eben in meinem Rant auf den Tisch gelegt habe. Warte mal ganz kurz, bitte. Hier will jemand rein, aber ich habe mit einer arroganten, herrischen Handbewegung, als würde ich so eine Fliege verscheuchen.
Ja, wollte ich gerade sagen, das kannst du dir doch mittlerweile leisten.
Habe ich die Kollegin wieder weggeschickt. Ja, Mann, Toni Kroos, David Alaba,
ja.
Ancelotti, der Trainer, war ja auch zu schlecht für Bayern.
Ja.
Ja, also es ist, wie gesagt, der das Ganze auch nur mit einem müden Lächeln kommentiert hat, ja, diese Aufregerei, uns wurde alles gestohlen und so hat. Und ja, ich glaube, er hat auf der PK meinte er, naja, dann guckt euch nochmal die Schauspielerei bei unserem Tor, da mit Nacho und Kimmich und so. Und ja, aber das ist das, ne? Das eine hat eine gewisse Grandezza und das andere ist Uli Hoeneß.
Ja, und die Woche begonnen hat eine beeindruckende Leistung von Borussia Dortmund, die irgendwie in der Champions League komplett anders auftreten. Ich meine, also bei PSG 1:0 zu gewinnen ist schon geil, muss man schon sagen. Und für Werder macht's ja wieder Kaching. Ja.
Ja.
Deswegen, an dem Sieg gefiel mir alles.
War alles geil, oder?
Ja, war wirklich alles
geil. An dem Sieg war alles geil. Gut, Lücke hätte auch im Rückspiel gerne noch treffen können. Aber ich sag mal, was im Kopf blieb, war dieses Geräusch von dem Pfosten.
Ja, genau.
Hat mir sehr gut gefallen. Und da merkt man doch, der Emir kann alles kaufen, aber kein Glück.
Ja, wohl wahr. Und, er sah auch etwas bedröppelt aus, kann man sagen. Ja, tut mir leid, ich muss mal eben ganz kurz, Mückenstiche, was zur Hölle, jetzt geht das wieder los, ey, Mann. So, Entschuldigung.
Geht schon los, oder was?
Bei uns hier auf dem Land, ne, da ticken die Uhren anders. So, haben wir uns jetzt über schmerzhaft lange wieder über andere Vereine ausgelassen, aber es ist ja trotzdem etwas, was die Fußballseele gemeinhin beschäftigt hat in den vergangenen Tagen. Deswegen möge es uns niemand vorwerfen. Wollen wir denn jetzt einmal gemeinsam auf das Leipzig-Spiel gucken, Herr Kuhlmann?
Stimmt, es sind ja auch noch Spiele vor uns.
Ja, genau.
So, und ja, auch kein unwichtiges. Wir spielen, jetzt ist Freitagmittag schon.
Heute Abend geht es los mit Augsburg, Stuttgart und morgen dann in Leipzig, wir.
Ja. Was eine Fußballwoche. Ich bin noch gar nicht richtig auf Bundesliga. Ich muss auch sagen, das war eine Frustrierung, also so rein Kickbase, ne, spiel ich ja.
Ja.
Und ich habe da, meine Transfers sind toxisch. Ja. Jetzt ich hatte vor ein paar Wochen Coman für wirklich 50 Millionen oder so geholt, macht ein Spiel verletzt, ja, dann war ich den wieder los, so. Dann hatte ich aber ohne Ende, dann habe ich Gnabry geholt. Ja. Für 50 Millionen. Macht im letzten Spiel, das haben sie verloren, ist schon, glaube ich, 27 Punkte für 54 Millionen. Das ist wirklich, das ist so, wieder verletzt.
Ist das viel oder wenig? So. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, ja.
27 Punkte, das ist Nix.
Ah, okay. Also, ja, gut. Mehr muss ich nicht wissen.
Extrem wenig ist das. 27 Punkte macht sonst Christian Groß, wenn er in der 80. Minute eingewechselt wird. Okay. Verstehst du?
Ja, verstehe.
Und der kostet 500.000 bei Kickbase und nicht 54 Millionen.
Ja, okay.
Naja, gut. Ja, egal. So, aber so viel zum Thema. Und wie komme ich drauf? Genau, weil ich habe zwei Leipzig-Spieler,
ja,
die auch beide wohl in der Startelf stehen. Und das wollte ich jetzt eigentlich nutzen als Brücke zur Spielvorbereitung. Hast du die PK gesehen? Ich habe die PK nicht gesehen.
Ich habe sie nicht gucken können, aber ich habe sie detailliert nachgelesen, soweit es mir möglich war. Und was kann ich sagen? Also wenig Emotionales. Ein paar Downer irgendwie, die uns jetzt aber nicht sonderlich...
Nichts Emotionales von Ole Werner an einem ja, Donnerstagmittag.
Selten genug, aber gab es in der Tat wenig. Er hat nochmal ein Personalupdate gegeben. Im Prinzip ist dabei rumgekommen, Njinma fällt wohl jetzt den Rest der Saison aus. Ärgerlich für uns. Bislang hat es ja aber auch ohne ihn einigermaßen funktioniert. Deswegen verkraftbar, würde ich sagen. Und prove me wrong, aber ich glaube, mit Blick auf Njinma halten im Sommer, ist das gar nicht schlecht.
Digga, geh aus meinem Kopf. Genau das dachte ich eben auch.
Ja.
Und vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, den jetzt irgendwie die nächsten drei Wochen nochmal irgendwo im Keller einzusperren, damit den keiner mehr sieht.
Genau das.
Ja, vielleicht wirklich so. Ja.
Ja.
Trotzdem natürlich irgendwie, und ja, ich will jetzt nicht nochmal hier Dr. Google befragen, was das für eine komische Virusgeschichte sein soll. Aber wir fragen einfach gar nicht, wir verstecken den Jungen und hoffen, dass er deswegen bleibt. Ja, ansonsten muss man ja sagen, ist es ja eigentlich überwiegend positive Personallage, wenn man so kurz vor Ende, wenn kein neuer Verletzter mehr dazukommt. Ja, denn das ist ja eigentlich jetzt auch ein Klassiker, dass jetzt irgendwie nach einer langen Saison bei vielen Profis auch dann diese ganzen Belastungsausfälle dazukommen, ne? Und dann hier mal Muskelfaser und hier und da so. Und ja, eigentlich...
Bei uns kommen jetzt erstmal die positiven Härtefälle wieder, ne? Also, wen nimmt er jetzt? Weil wir im Mittelfeld jetzt wieder wirklich so viele Optionen haben, dass es da ein Hauen und Stechen gibt und man sich wahrscheinlich letzten Endes dann ja über die Trainingswoche empfehlen muss und sich die Mannschaft nicht von selbst aufstellt, wenigstens Mittelfeld und Sturm nicht.
Also ich kann halt nur sagen, und so viel zur Beruhigung von Senne Linen, ich falle als Sechser aus, Oberschenkel, übersäuert.
Übersäuert, ja gut. Verdammt, ich muss mein Kickbase-Team ändern.
Ja, kann man schon vom Luxusproblem sprechen. Also wer ist denn aber an wirklich ernstzunehmenden Alternativen zur Startelf wieder da?
Stay und Stark. Ja.
So, das sind auch wirklich zwei, wo man ernsthaft überlegen kann.
Genau.
Ne, ob man die wieder bringt.
Genau.
So, und
andersrum, bei Leipzig fehlen ein paar, ne?
Richtig, und das habe ich eben gesehen und das gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut. Und das ändert vielleicht sogar noch so ein bisschen das Setting und erhöht so ein bisschen unsere Chancen. Der Schlager von Leipzig, der Österreicher, der Sechser, der da halt wirklich, ja, vielleicht, oder ist, denke ich mal, einer der besten Sechser der Bundesliga, war auch gesetzt, Österreich, Nationalmannschaft und so, hat sich richtig schwer verletzt.
Ja. Kreuzband.
Hat sich so scheiße vertreten im letzten Spiel. Es sah richtig übel aus, ne? So, auch eine Sache, da fällt man lange aus, da hilft auch keine Brause. Und Xavi.
Gelb-Rot-Sperre.
Gelb-Rot-Sperre und fällt auch aus. Und das ist ja auch schon mal richtig geil für uns. Xavi überhaupt, ich sag mal, so, ja, vielleicht der beste Spieler, den ich hasse.
Ja.
Ist er schon ein geiler Kicker.
Ja.
Aber der macht mich aggro, ey. Das ist so ein richtig kleiner, weißt du, das sind so Jungs früher vom Bolzplatz aus meiner Jugend, die immer alles alleine machen und die ich dann irgendwann umgetreten habe.
Ja, genau. Solche kenne ich auch von früher noch.
weißt du, und immer an, und dann ist der leider auch noch gut. Das macht bei mich wahnsinnig.
Umso besser, dass er nicht spielen kann.
Ja, das ist, aber das ändert ja wirklich das Setting.
Ja, und wobei dann, wobei die Startelf von Leipzig sich immer noch so brutal liest, ne?
Oh. Ja, das stimmt, aber das ist wirklich, also der zentrale Mittelfeldanker fällt aus mit Schlager und der Mann, Xavi, der am unberechenbarsten ist. Ja. Also das ist ja das Ding. Ne? Werder hat es ja, du hast es ja als Gegner deutlich leichter, dich auf den Gegner einzustellen und perfekt vorzubereiten und eine Idee zu entwickeln, wenn du weniger Variablen auf der anderen Seite hast. Und Xavi ist halt ein Typ, den du, das ist wie Musiala oder Wirtz, den, da kannst du dir vorher nichts ausdenken. Ja. So, ne? Den kriegst du nie ganz aus dem Spiel. Und ich finde, das ändert schon das Setting. Zumal, ich habe auch gelesen, Raum und Olmo, beide nur individuell trainiert.
Ja.
Kann auch Belastungssteuerung sein, aber Dani Olmo ist schon 3 Wochen fit. Also da wird eigentlich wieder Zeit, dass der wieder 9 Monate...
Ja, stimmt. Ja, weil vor Olmo, ne, wenn der Olmo an einem guten Tag ist, ja wirklich Cheatcode. Ja, das ist ja wirklich brutal und deswegen ja bin ich mal sehr gespannt. Aber unabhängig davon und auch wenn das jetzt, wenn wir wieder Gefahr laufen, dass der Sieger halt wieder im Walde pfeift, da hat mich ausgerechnet meine Mom draufgebracht, ja.
Ja, so,
als ich neulich unter der Woche mal wieder irgendwie mit ihr sprach und sagte so, oh nein, jetzt am Wochenende spielen wir gegen Leipzig und die sind so gut und die machen uns bestimmt fertig, sagt meine Mutter furztrocken zu mir, ja, dann guck dir doch mal die Statistiken und die Ergebnisse von Werder gegen die Top-5-Teams in dieser Saison an. Und ich so, oh, ja, okay,
Lass uns alle teilhaben an der Weisheit deiner Mutter.
Ja, es ist, also, das, in der Tat, ich, also, rechne ihr das hoch an, dass sie nur ausgerechnet sie diejenige ist, die mich draufstößt, ist mir lieber, als wenn du das tätest.
Ich rechne es ihr hoch an, dass sie dich großgezogen hat, mein Freund. Das ist eine Lebensleistung. Genau.
Mit solch erdenden, furztrockenen Kommentaren. Aber es ist ja, sie hat ja recht, also, es ist ja in der Tat so, ne? Stuttgart geschlagen, gegen Dortmund nicht schlecht ausgesehen, Hinspiel gegen Leipzig 1-1 gespielt, bei Bayern gewonnen und generell in diesen Spielen einfach irre gute Leistung gezeigt. Ne? Und was wir ja auch über die gesamte Saison auch immer wieder hervorgehoben haben, Werder sieht gegen Teams, die das Selbstverständnis haben, ihre Gegner zu dominieren, sieht Werder eigentlich immer gut aus.
Ja. So. Ja, eigentlich zieht sich das ja schon durch die ganze Saison und ist ja im Prinzip so eine Blaupause für Mannschaften, die aufsteigen und sich dann stabilisieren wollen, ne? So, dass die halt logischerweise sich schwer tun, selber das Spiel zu machen und so erklären sich dann oder ne, da dann halt auch anfälliger sind, wenn sie gegen Gegner oder auf Gegner treffen, die sich halt selber hinten reinstellen und uns das Spiel machen lassen. Ne? Also klassisches Ding, ne, wir gewinnen gegen Stuttgart, wir gewinnen in München ne, und wie du meintest, sehen gegen Topclubs eigentlich fast immer gut aus. Auch Frankfurt kann man da ja noch dazu zählen, das Spiel, aber verlieren gegen Darmstadt und Heidenheim.
Ja.
Ne? So, weil eben es immer einfacher ist, den Gegner kommen zu lassen und darauf zu reagieren und auf Fehler zu warten. Und das machen wir jetzt mit Leipzig und hoffen auf Erfolg. Und genauso hat es Darmstadt und Heidenheim halt mit uns gemacht.
Ja.
Ne? Und Lauf der Dinge, wenn du dich spielerisch weiterentwickelst. Gerade wenn man wie Ole Werner und Werder Bremen versucht, auch selber Fußball mitzuspielen. Und du bist noch am Anfang und studierst das noch ein, klar, dann kriegst du natürlich schnell mal einen eingeschenkt von Heidenheim und so. Ja. Ne? Nichtsdestotrotz, morgen können wir uns im Prinzip völlig zu Recht wieder auf diese Haltung zurückziehen.
Ja, und sag mal, wie sich das mit deiner, ja, und das kannst du auch nicht abstreiten, mit deiner vielleicht auch heimlichen, aber doch vorhandenen Hoffnung in Sachen europäischer Wettbewerb verträgt. Dieses, wir können da eigentlich ganz in Ruhe abwarten und mal gucken, wie es läuft.
Es verträgt sich eigentlich ziemlich gut damit. Ja,
sehr gut.
Ich sagen, aber wieso sagst du denn mit deiner Europa-Hoffnung, hast du die nicht mehr oder hast du die nach Gladbach verloren?
Im Gegensatz zu dir trage ich sie ja auch unverhohlen und sehr realitätsfremd zur Schau. Du hast ja immer eher den mahnenden Finger in der Luft, während der Siegert einfach nur unreflektiert schon wieder nach der Champions League-Hymne sucht in seinem Soundarchiv.
Ja, du hattest ja schon Europa im Kopf, als wir auswärts gegen Regensburg gespielt haben. Noch.
Ja. Ja, in der Tat.
Ja, think big. So, und war ja auch so. So, aber guck mal, wir haben es ja auch schon vorhin im ersten Teil angerissen, ne? Wie bitter diese zwei verlorenen Punkte durch diesen blöden Elber sind für uns. Denn wir sind jetzt Elfter und haben 38 Punkte, ne? So. Hätten wir noch die 3 Minuten ohne Gegentor durchgehalten gegen Gladbach, hätten wir 40 Punkte und wären punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 9, aber ja, punktgleich sozusagen nur Torverhältnis und ein Punkt auch nur hinter Freiburg auf Platz 7 wären wir dann. Ja, und dann wären wir in Schlagdistanz. Ja. Ja, so sind wir zwar auch noch dran, ne, aber wir müssen schon, also wir müssen zumindest 4 Punkte holen, um noch eine Chance uns auszurechnen, würde ich jetzt sagen.
Und wir tippen ja nachher zum Abschluss auch nochmal den Spieltag durch und gucken dann, wie wir stünden. Aber jetzt lass uns erstmal, bevor wir da hinspringen, lass uns erstmal einmal noch Rate die Aufstellung machen, weil das finde ich dieses Mal gar nicht so leicht, wie es die letzten Male war. Oder glaubst du, dass er wieder genauso anfängt, wie auch in den letzten 3 Spielen? Ja, glaubst du?
Ja, gleiche 11.
Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube.
Ja, hast du letzte Woche auch schon nicht geglaubt.
Ja, ich weiß. Du Arsch. aber trotzdem möchte ich meinen Take noch loswerden, wenn ich darf. Ja. Auch in einer Kulmanukratur. Nee, in einer, wird das erlaubt sein. Ja. So, es sei denn, ich werde hier gleich abgeführt. Aber ich glaube in der Tat, dass er jetzt gegen Leipzig, könnte ich mir vorstellen, dass er Woltemade draußen lässt. Und dafür Stay bringt. Und ich glaube, ehrlicherweise, ich glaube, in der Abwehr bleibt es so. Aber ich glaube, dass Bittencourt, Lienen und diese Doppel-6 weiter spielen und dass er mit Staye einen etwas defensiv stärkeren Spieler mit trotzdem einer gewissen Portion Offensivdrang einbauen könnte, um noch etwas mehr körperliche Präsenz in der Mitte zu haben.
Ja, okay. Das heißt, der Gedanke dahinter wäre mehr Körper, mehr Defensive.
Ja,
besser stehen. Ja. Geht dann aber zu Lasten des eigenen Ballbesitzes, ne? Weil das war ja Woltemades Rolle vor allem, ne? Dass wir auch die Bälle halten und auch selber Phasen haben, wo wir das Spiel kontrollieren. Dafür war Woltemade natürlich wichtig und das kann er natürlich viel besser als Dale.
Ja,
ist eine taktische Abwägung, denke ich, ne?
Ja, und ich glaube halt eben, dass Schmiedi, das hat er ja in den letzten Wochen auch gezeigt, trotzdem über Nadelstiche und schnelle steile Läufe versuchen wird, irgendwie was zu machen. Ich glaube aber in der Tat, dass wir den Ball auch gegen Leipzig deutlich weniger haben werden. Und deswegen könnte Stay eine Möglichkeit sein, in erster Linie, um es anders zu machen, als du sagst.
Ja. Okay, dann lass mich meins noch begründen mit einem zweiten Aspekt, außer wir haben 3 Spiele nicht verloren. Ich glaube, dass ich kann die Idee nachvollziehen, aber sie wäre, glaube ich, schlauer mit Stay, also hinten in Anführungszeichen Beton anrühren, gut stehen und dann, wenn man kontern könnte mit Jinma. Ja, so. Mhm. Das heißt, wenn man 2 schnelle Leute mit Schmied und Jinma vorne hätte, dann wird's vielleicht Sinn machen. Ich glaube, da wir die nicht haben, ist es aus Ole Werners Sicht schlauer, wieder auch auf Ballbesitzphasen zu setzen und darf und deswegen Woltemade wieder zu bringen. Ja, denn Leipzig weiß, wie man gegen Gegner spielt, die sich hinten reinstellen und das können die und klar, ohne Xavi ist es schwieriger für die, aber das würde, glaube ich, keinen Sinn machen für uns, das so zu spielen wie Augsburg oder Heidenheim oder so. Eben weil uns vorne die Explosivität, das Tempo bei Kontern fehlt. Ich glaube, dass wir mehr auf eigenen Ballbesitz setzen müssen und zwar genau in diesem Zehnerraum, was bei denen der Sechserraum ist, wo denen Schlager wegbricht. Ja, genau da würde ich versuchen, Ballbesitz zu kriegen. weil das gegen Stuttgart auch gut funktioniert hat. Und deswegen würde ich auf Woltemade setzen, auf spielstarkes Mittelfeld.
Gut, Aufnahme ist hier beendet. Schönen Tag noch.
Das ja, war das letzte Mal.
Ja, genau. Werden wir ja sehen, kann ich dazu nur sagen. Werden wir ja sehen. Ja. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Ja, genau.
Bist du ganz sicher, dass du bei dieser Meinung bleiben willst? Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich glaube, also ich denke, wir haben eine Chance auf den Punkt, was auch daran liegt, dass, ich gucke gerade mal auf die Tabelle, Leipzig ja keinen Druck mehr hat mit Champions League erreichen. Ne? So, das haben die ja schon sicher.
Das haben die im Prinzip,
naja. Ich hoffe mit etwas Glück auf ein 1-1.
Auf ein 1-1 hoffst du, okay. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich glaube, dass wir verlieren. Ich sage 3-1 Leipzig.
Okay, wenn man bedenkt, dass du bei Werder Gladbach 4-0 getippt hast.
Ja, genau. Möge er erneut falsch liegen, der Siegert. Aber und dem schließt sich das dann ja auch an. Ich glaube in der Tat auch nicht, dass es für Werder dieses Jahr für den Sprung nach Europa reicht. Man möge mich da gerne lügen strafen und du weißt, ich lasse mich gerne lügen strafen, wenn es denn dann dem Erfolg von Werder Bremen zugute reicht. Lass uns doch bitte jetzt abschließend einmal noch diesen Spieltag durchtippen. Ich möchte wissen, ich meine, das hat letzte Woche auch jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Da lagen wir, glaube ich, an schmerzhaft vielen Punkten falsch. Aber trotzdem möchte ich diese 5 Minuten noch einmal investieren, um dich nach den Ergebnissen des 33. Spieltags zu fragen, nach deinen Einschätzungen. Ja. Deswegen sag mal, was glaubst du, wie Augsburg-Stuttgart ausgeht?
Ich glaube, Augsburg ist, da kommt nicht mehr viel. Ich glaube, Stuttgart gewinnt das 2-0 oder so.
Okay, 2-0. Dann Leipzig-Werder, hast du gesagt, 1-1.
Ja.
So, Freiburg-Heidenheim.
Sage ich auch 1-1 oder 0-0.
0-0? Okay, ja, 0-0. Gladbach-Frankfurt.
Es ist auch, ey, das,
oh, das ist ein geiles total Duell spannendes
der
Spiel,
beiden, ja, der beiden komplett, ja, verwirrten Teams, sag ich mal, ne? Ja. Gladbach braucht die Punkte, ey, guck auf die Tabelle und Frankfurt, oh, ich sag, da fallen viele Tore, das, 3-2 für Gladbach.
Okay, weil das glaube ich nämlich auch, dass da viele Tore fallen. Und ich hätte auch auf Gladbach getippt. Köln-Union, auch ein geiles Spiel.
0-2.
Ernsthaft? Köln-Du-Or-Die zu Hause gegen Union, die jetzt auch keine Bäume ausgerissen haben?
Genau wie letzte Woche, Du-Or-Die und 0-0. Und Union ist jetzt, ich glaube, die Mannschaft ist ein bisschen befreit, nachdem die Bjelica ja auch rausgeworfen haben. Und
also 2-0 und, Union.
Und Union ist 15. Ey, die sind vielleicht noch Relegation. Ja, und ich glaube, bei Köln ist gebrochen. 0-2.
Okay, 0-2. Mainz-Dortmund, das ist auch interessant.
Das weil ist Mainz super interessant zu spielen. Ja, Mainz muss gewinnen und man könnte ja sagen, Dortmund hat gefeiert und so. Aber letzte Woche hat bei Dortmund auch die B-Elf gespielt, teilweise die C-Elf und die haben 5-1 gegen Augsburg gewonnen. Ja, genau. Und ich wette, die spielen wieder mit so Moukoko und Metscher und Wolf und diesem Wädchen und diesen ganzen Bankspielern. Und die brennen alle.
Passiert denen gar nichts mehr, ne? Nach hinten ist es ja schon komplett abgesichert. Die können sich jetzt voll auf Leistungsträgerschonen konzentrieren.
Exakt.
Oder meinst du, die gehen noch auf den vierten?
Nee, die lassen jetzt einfach die jungen Wilden los. Ja. Und da in Mainz. Und Dortmund gewinnt 4-1.
Oh, okay. Echt?
Ja.
Auch Mainz, die so mit dem Rücken zur Wand stehen?
Ja, choking.
Ja, okay. Darmstadt-Hoffenheim.
0-3.
Ja, gut, das habe ich auch gedacht. Bayern-Wolfsburg.
Oh, ganz ehrlich, finde ich gar nicht so leicht zu tippen.
Genau, ich hab auf Wolfsburg getippt.
Hast
Bayern
du
ist gebrochen. Bayern ist gebrochen, das gewinnt Wolfsburg 2-1.
Mal abwarten, wo der Schiedsrichter herkommt, ist natürlich die große Frage. Ich sag trotzdem 2-1 für Bayern.
Okay. Und als letztes Bochum-Leverkusen.
Es wäre das 50. Spiel ohne Niederlage für Leverkusen. Auf der anderen Seite, das ist wirklich, ey, Bochum. Ich traue es
denen zu. Bochum kann den Klassenerhalt klammern.
Ja, und Leverkusen, also wann sollen die denn sonst gefeiert haben? Also jetzt sind sie in zwei Finals. Ja. Meisterschaft mussten sie auch schon mit Handbremse und so. Wobei Florian Wirtz ja eher noch Fraktion Fanta ist wahrscheinlich, aber egal. aber ich sage trotzdem, Leverkusen verliert auch das nicht. 1-1.
1-1. Also wenn all diese Tipps einträfen, ja?
Ja.
Hätten wir immer noch eine Außenseiterchance auf Europa. Also wenn das stimmt, dann wäre Werder Zehnter mit 39.
Ja.
Und Freiburg wäre Achter mit 42. Also dann wären wir noch drei Punkte weg vom Achten, der ja wahrscheinlich reichen wird für die Conference League. Hoffenheim wäre dann auf 7 mit 43. Ja, und hinter uns... Ja.
Dann gewinnt Darmstadt 3-0 gegen Hoffenheim.
Ja.
Dann passt es wieder.
Genau. Sehr gut. Ja, aber das, okay, aber das ist ja spannend. Da finden sich auch weitgehend meine Vermutungen wieder mit dem einen oder anderen marginalen Unterschied.
Ja. Wir könnten es uns ja auch leicht machen, so wie Ole Werner, und sagen, ja, Europa, fragt mich mal nach Leipzig.
Ja,
ja gut, sagt er wahrscheinlich nächste Woche, fragt mich nach Bochum.
Ja, naja, aber nicht auszudenken, was los wäre, wenn Bochum wirklich noch ein Endspiel um Europa werden würde, ne?
Ja.
Stell dir das mal vor. Dann hast du endlich mal wieder den letzten Spieltag im Weserstadion mit Transistorradios am Ohr.
Wie gesagt, jederzeit kann Union die Bierlieferung in Auftrag geben.
Ja, stimmt. Ne?
Denn es wäre eigentlich die perfekte Chance für die Revanche für ihr liefert, wir liefern.
Ja.
Denn wir könnten eventuell Union die Klasse sichern, so wie sie das damals gemacht haben gegen Fortuna Düsseldorf. Ne?
Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Und dein Tweet dazu, der hat mich nochmal auf so eine geile Backflash-Reise geschickt, weil ich mir dieses ganze Videomaterial und die Fotos und so und selbst unsere ersten Folgen noch angehört habe, wo wir diese ganze Bierlieferaktion für Berlin nochmal begleitet haben. Das war einfach ein geiles Erlebnis, ey. Was das für eine geile Aktion war und die ganze Bubble da irgendwie echt innerhalb von einer Woche oder so fast 15.000 Euro zusammengetragen hat, ey. So krass.
So, und zwar nicht für Bier, sondern das haben wir gespendet,
sagen.
Und wie unfassbar, damals hatten wir, das war ja Folge 10 oder so.
Ja, genau.
Da war ja,
9,
das war
10,
ja wirklich.
Das, ja.
Ja.
Ja, es war geil.
Schön war es.
War ein tolles Erlebnis, echt.
Ja. Wir haben ja auch bald Möglichkeiten, wenn die Liga vorbei ist. Wir werden natürlich weiter in unregelmäßiger Taktung dann Folgen machen und dann können wir nochmal so ein bisschen mehr, ich glaube, also mehr Jubiläen als Werder Bremen dieses Jahr gab es, glaube ich, auch auf der ganzen Welt noch nicht.
Ja, und wir setzen noch einen drauf, ne? Wir haben ja gesagt, also wir würden ganz gerne die Saisonvorbereitungsfolge für die neue Spielzeit soll Folge 200 werden. Wenn wir das irgendwie hingetimt kriegen, wäre das geil.
Das klöppeln wir uns schon irgendwie zurecht.
Ja, genau. Ja. Machen ansonsten nochmal so zwei 15 Minuten irgendwo zwischendrin.
Und wenn es nicht klappt, wir finden schon einen Schuldigen. Wir spielen das Blame Game.
Ja, sind wir Profis drin.
So.
Perfekter Zeitpunkt, um einen Strich zu ziehen, ihr Lieben. Morgen 15:30 in Leipzig, 33. Spieltag, vorletztes Spiel, das letzte Spiel in der Ferne. Wir drücken die Daumen und wer weiß, wenn Werder wieder erwarten, doch 3 Punkte mitnehmen sollte, dann sind wir wieder mittendrin im Kampf um Europa. Oh, das klingt auch irgendwie martialischer als schönen Gruß an Max Eber.
Lass es so stehen.
Ja,
lass es so stehen.
Genau. In diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende. Heute ist auch schon Freitag. Wir drücken die Daumen für morgen. Meinen Süßen, wir schnacken ja sicherlich vorm Spiel nochmal und allen anderen, drückt die Daumen und wir hören uns dann wahrscheinlich Anfang der kommenden Woche wieder.
Ja, du musst mich nur noch nach Hause tragen. Es ist so übersäuert jetzt.
Ja, ich hol die Schubkarre.
Huckepack.
Ihr Lieben, macht's gut, bis dann.
Gutes Spiel, gutes Wochenende.